Die Umweltkatastrophe Fukushima, der Terroranschlag 9/11 in New York und jetzt der 24. Februar 2022 mit der Vollinvasion der Ukraine durch Russland. Das sind Ereignisse, die die Welt verändert haben und viele von Ihnen erinnern sich vielleicht sogar noch daran, was sie gemacht haben, als sie davon gehört haben. Seit dem 24. Februar 2022 kämpft ein ganzes Volk für Frieden und für Freiheit. Brigadegeneral Dr. Christian Freuding war als Leiter des Sonderstabes Ukraine erst vor kurzem vor Ort und hat den ungebrochenen Willen dieses ukrainischen Volkes erlebt. Mit ihm wollen wir heute über den aktuellen Verlauf des Krieges sprechen. Schönen guten Tag, Herr General.
Guten Tag, Frau Hauptmann-Watson.
Sie waren jetzt schon einige Male in der Ukraine selbst vor Ort und waren jetzt zuletzt mit Verteidigungsminister Pistorius in Kiew. Wie hat sich denn die Lage bzw. die Stimmung vor Ort für Sie dargestellt, gerade in Bezug auf die ukrainische Bevölkerung?
Also da spüren Sie eine unglaubliche Entschlossenheit. Das ist fast zum Greifen. Sie spüren Willen, diesen Krieg zu gewinnen. Die Ukrainer wollen die Freiheit bewahren. Sie fühlen auf der gleichen Seite natürlich eine große physische Erschöpfung einfach nach über einem Jahr oder nach einem knappen Jahr Krieg. Sie spüren auch eine Traurigkeit, eine tiefe Traurigkeit. Fast jede, mit dem Sie sprechen, der hat Angehörige verloren, der hat Freunde verloren. Jeder steht vor dieser Frage, wie geht es denn weiter? Aber über all dem steht eben dieser Wille, wir wollen standhalten, wir wollen gewinnen.
Kommen wir mal zu den aktuellen Frontverläufen. Wo liegen denn da die Schwerpunkte?
Schwerpunkt natürlich im Donbass. Da müssen wir gleich auch nochmal die Lupe draufnehmen. Wir haben weiterhin einen Frontverlauf von über 1200 Kilometer, in dem sich der relativ statisch ist. Statisch heißt nicht, dass da keine Kampfhandlungen, keine Gefechtshandlungen stattfinden würden. Wir finden an den meisten Abschnitten immer wieder Artillerieduelle, einzelne Stoßtruppunternehmen, einzelne Vorstöße statt. Wir haben natürlich weiterhin die Angriffe auf die kritische Infrastruktur, die Luftangriffe auf die kritische Infrastruktur. Das ist so die Groblage.
Sie haben es gerade schon angesprochen, wir wollen auf Bachmut noch mal genauer eingehen. Was ist denn mit Bachmut genau?
Ja, Bachmut, das sehen Sie hier gut dargestellt, stoßen die russischen Kräfte im Prinzip auf vier Angriffsachsen auf die Stadt, auf das Stadtzentrum zu. Gleichzeitig versuchen sie die Stadt zu umfassen im Norden und im Süden. Eine Schwerpunktsetzung, eine konkrete, genaue Schwerpunktsetzung können wir bei diesen Angriffen nicht erkennen. Wir sehen das Halten der Ukrainer in den Verteidigungsstellungen in etwa so wie hier dargestellt. Taktisch macht das aus ukrainischer Sicht das Halten von Bachmut eigentlich nur dadurch Sinn, dass sie hier einen unglaublichen Blutzoll der russischen Streitkräfte fordern. Das ist der taktische Sinn. Der taktische Sinn ist auch noch die Versorgungsroute T-0504 offen zu halten. Aber über all den taktischen und operativen Fragen ist natürlich der unglaubliche Symbolwert, der Bachmut mittlerweile hat. Der Symbolwert, der schon aus der Vergangenheit aufgeladen ist. Wir erinnern sich den Besuch Zelenskis, die Fahne, die er aus Bachmut, die Freiheitsfahne sozusagen, die er aus Bachmut in den amerikanischen Kongress mitgebracht hat. Und aus dieser symbolischen Aufladung Bachmuts heraus erklären sich auch derzeit das harte Halten des Stadtkerns von Bachmut der ukrainischen Kräfte.
Wie würden Sie denn im Allgemeinen die militärische Lage momentan beschreiben, ein Jahr nach Beginn der Vollinvasion?
Also wir sehen derzeit eine Lage, die davon gekennzeichnet ist, dass die russischen Streitkräfte die Initiative wiedergewinnen wollen. Hier insbesondere in dem Raum Bachmut, da ist der Schwerpunkt. Wir sehen aber auch an anderen Stellen, dass sie versuchen, Material, dass sie versuchen, Personal zusammenzuziehen, dass sie versuchen, gewissermaßen auch die ukrainische Front zu testen an verschiedenen Stellen. Was wir nicht sehen, ist, dass diese Offensivbemühungen derzeit schon zusammenhängend geführt werden. Aber das ist im Moment auch eine Augenblicksbeschreibung, die sich in den nächsten Wochen auch sehr schnell ändern kann.
Unsere Fragen stammen ja von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und eine Frage würde ich jetzt hier gerne im Besonderen hervorgeben. Was sind denn aktuell die kurz- und mittelfristigen Kriegsziele der beiden Parteien?
Also da will ich mit Russland beginnen. Die kurzfristigen Kriegsziele sind die Einnahme des Donbass, mittelfristig die Konsolidierung der gesamten annektierten Gebiete, völkerrechtswidrig annektierten Gebiete. Und langfristig ist und bleibt das russische Kriegsziel die Zerschlagung der Ukraine. Auf der ukrainischen Seite ist das kurzfristige Kriegsziel eine Stabilisierung in der Front im Donbass im Verlauf des jetzigen Frontverlaufes, mittelfristig wieder in die Initiative zu kommen, Gegenangriffe zu führen, besetzte Gebiete wiederzunehmen, zu befreien. Und langfristig ist es und bleibt es das ukrainische Kriegsziel, natürlich die Wiederherstellung der territorialen Integrität in den Grenzen von 1991.
Weg vom Land hin zur See, welche neuen Entwicklungen gibt es denn im Schwarzen Meer?
Ja, das ist eine interessante Frage. Generell ist das ja ein sehr landdominierter, ein sehr landzentrierter, wenn Sie so wollen, Krieg. Die Seestreitkräfte auf beiden Seiten spielen nur eine sehr begrenzte Rolle. Die Ukrainer versuchen, den Zugang, den die russischen Seestreitkräfte ins Schwarze Meer haben, möglichst zu limitieren. Wir sehen da den Einsatz von Drohnen, wir sehen den Einsatz von Seekriegsmitteln, wie zum Beispiel Minen. Wir sehen auch den Einsatz von weitreichender Artillerie, um den ungehinderten Zugang zu diesen beiden Meeren zu verhindern. Auf russischer Seite sehen wir natürlich trotzdem, dass sie von ihren Schiffen aus auf Land wirken. Viele der Luftkriegsmittel, die gegen die kritische Infrastruktur, die gegen die Verkehrsinfrastruktur eingesetzt werden, werden von Schiffen aus, insbesondere aus dem Schwarzen Meer, gestartet. Und dann sehen wir vor einigen Tagen noch eine ganz interessante Entwicklung. Das ist erstmal eine, ich will mal sagen, eine Punktbeobachtung, dass im Raum Odessa vermutlich russische Streitkräfte eine unbemannte Überwasserdrohne eingesetzt haben zur Zerstörung einer Brücke. Ob sich daraus eine gewisse Systematik abzeichnet, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen, aber es ist zumindest eine sehr interessante, auch technisch interessante Einzelbeobachtung.
Jetzt haben beide Seiten hohe materielle, aber auch personelle Verluste gehabt über die letzten 12 Monate. Gleichzeitig hatten beide Parteien aber auch Zeit, sich auf einen langen Krieg vorzubereiten. Wie hat sich denn die Lage für beide Kriegsparteien verändert seit dem 24. Februar?
Ja, langer Krieg vorbereiten, das würde ich etwas relativieren. Ich glaube, weder die russische Seite noch die ukrainische Seite, wir auch nicht, haben damit gerechnet, dass dieser Krieg über ein Jahr dauern wird. Also zumindest war das nicht meine Annahme vor einem Jahr. Wir sehen natürlich im September die russische Teilmobilisierung, die sozusagen ja auch schleichend, schleppend weiter verläuft. Und wir halten auch ja nicht für ausgeschlossen, dass Russland noch im größeren Stile nochmal mobilisiert oder sogar zu einer Gesamtmobilisierung kommt. Wir wissen, in dieser Woche hat der BND geschätzt, dass das gesamte Mobilisierungspotenzial, das theoretische Mobilisierungspotenzial Russlands 1 Million Soldaten umfasst. Die müssen natürlich alle ausgebildet, die müssen trainiert werden. Wir gehen derzeit davon aus, dass Russland nur die Fähigkeit hätte, so ungefähr 100.000 Soldaten einigermaßen auszubilden, auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Das würde nach russischer Doktrin, würde das immer so 3 Monate umfassen, bevor die dann in die Gefechtsverbände eingeführt werden, zu denen die Gefechtsverbände verstärken, strukturieren oder es neue Gefechtsverbände gibt, die aufgebaut werden. Wir sehen die russischen Bemühungen, Depotmaterial, also das Depot, das, wenn Sie so wollen, ziviler Begriff, irgendwo in Garagen abgestellt ist, fit gemacht wird, flott gemacht wird, wie schnell und in welchem Umfang das gelingt, auch aufgrund der Sanktionswirkungen, das lässt sich ganz schwer beurteilen. Wir sehen auf der ukrainischen Seite auch, dass Ausbildung verstärkt wird, dass die Ausbildungsbitten, die an uns gerichtet werden, intensiver und umfangreicher werden. Wir sehen auch, dass gezielt Reservisten einberufen werden, also da auch personelle Verstärkungsmaßnahmen. Und es kommt natürlich der ganze Zulauf der Waffensysteme, die Sie aus der öffentlichen Diskussion, aus der öffentlichen Berichterstattung heraus kennen. Also im Moment ist es so ein Ringen um die bessere Ausgangsposition für den Frühjahr und Sommer 2023.
Eine russische Mobilmachung bedeutet ja auch neue russische Rekruten, die auf der anderen Seite bereitstehen. Steht den Ukrainern jetzt eine Großoffensive bevor?
Also ich habe ein Problem mit dem Begriff Großoffensive, der ist mir zu pauschal. Ich hatte angesprochen, wir sehen, dass Russland versucht, an einigen Stellen örtlich begrenzt in die Initiative zu kommen, mit Offensivoperationen in die Initiative zu kommen. Wir sehen derzeit Russland nicht in der Lage, auf dem gesamten Frontverlauf von 1200 Kilometern, dass sie personell, materiell, aber auch strukturell von ihrer Führungsfähigkeit her, von ihrer Organisationsfähigkeit her in der Lage wären, auf gesamter Front gleichzeitig anzugreifen.
Eine weitere Zuschauerfrage wäre, steht denn die Ukraine jetzt im Vergleich zu Russland besser da als noch vor einem Jahr?
Also im Vergleich zu einem Jahr auf alle Fälle ein klares Ja. Wir erinnern uns ja noch an die Bilder vor den Toren Kiews, an den Stadträndern Kiews, an den Einfallstraßen Kiews, wo die ukrainischen Streitkräfte sprichwörtlich mit dem, was sie am Leibe trugen und mit Panzerabwehrhandwaffen, die russischen Panzerkolonnen gestoppt, aufgehalten, angehalten haben, vernichtet haben, wo die Panzervernichtungstrupps teilweise in VW-Bussen und teilweise in Zivil- und Privat-Kfz von einer Stellung zur anderen gebracht wurden, um ihre Waffen zum Einsatz zu bringen. Davon kann heute überhaupt keine Rede mehr sein. Die ukrainischen Streitkräfte sind organisiert, sie sind gut strukturiert, sie sind in der Lage, die westlichen Waffensysteme, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, in ihre Streitkräfte aufzunehmen. Sie sind in der Lage, für eine Unzahl von Waffensystemen logistische Durchhaltefähigkeit zu generieren. Sie sind in der Lage, sehr innovativ einfache technische Lösungen zur Anwendung zu bringen. Ich glaube, wir haben uns einmal unterhalten über diese Artillerie-App, die unglaublich schnell von der Zielauffassung zur Bekämpfung Zeiten verkürzt, Zeiten, von denen wir uns wünschen, das könnten wir genauso, da können wir auch viel lernen. Sie sind in der Lage, neues Personal auszubilden, in die Streitkräfte zu bringen. Sie führen gut und sie haben eine unglaubliche, bewundernswerte Moral, mit dem sie die Streitkräfte führen, mit dem sie ihre Gefechte führen. Und deshalb, ja, sie stehen klar besser da, die ukrainischen Streitkräfte, als vor einem Jahr, bei all den Verlusten, die sie sicherlich auch zu beklagen haben.
Eine Zuschauerfrage, die sich gestellt hat, ist, was ist denn überhaupt mit den ukrainischen Rüstungsproduktionsstätten? Sind die überhaupt noch in der Lage zu produzieren?
Das ist eine gute Frage. Die ukrainische Rüstungsindustrie war ein ganz wichtiger und auch vom Volumen her großer Bestandteil der sowjetischen Rüstungsindustrie. Als die Ukraine dann 1991 unabhängig wurde, haben sie eine große Rolle auf dem Weltmarkt gespielt. Bis zu Beginn des Krieges im Donbass auf der Krim 2014 zählten sie zu den 4-5 größten Rüstungsexporteuren. Natürlich hat die ukrainische Rüstungsindustrie seit Beginn der Vollinvasion, seit 2022, erheblich gelitten. Es gab Abnutzung in den Produktionsstätten, es gab Angriffe auf die Produktionsstätten in der Ukraine. Es gibt insbesondere die Zulieferindustrie, ist im Osten, im Donbass tätig gewesen. Da gibt es starke Einschränkungen. Die Produktionsstätten haben sich mittlerweile etwas über das Land verteilt. Gleichwohl, es gibt sie noch. Sie ist eingeschränkt leistungsfähig. Und es gibt immer wieder von der Ukraine, auch in unseren letzten Gesprächen, die Ansätze, Versuche, die Produktion wieder hochzufahren, Versuche auch mit Unterstützung von westlichen Rüstungsunternehmen Überlegungen für die nahe und auch für die fernere Zukunft anzustellen, wie man wieder stärker in die Rüstungsproduktion einsteigen kann, zur Unterstützung der eigenen Streitkräfte. Und das sind erfolgversprechende Ideen, die wir auch im engen Austausch miteinander weiterverfolgen.
Können wir einmal fix für die Zuschauerinnen und Zuschauer erklären, was genau da produziert worden ist?
Im Prinzip die ganze Breite. Viele Lizenzherstellungen von gepanzerten Gefechtsfahrzeugen, aber auch Munition, das ist ja ein ganz großes, wichtiges Thema, insbesondere die Produktion zur Durchhaltefähigkeit der Altsysteme, also der Systeme noch sowjetischer Bauart. Wenn wir da wieder besser werden können, wenn wir die Ukraine da unterstützen können, dass sie ihren Produktionsausstoß deutlich erhöht, wäre das ein wichtiger Beitrag auch für die Gesamtlage.
Wir liefern jetzt schon seit geraumer Zeit Waffensysteme in die Ukraine, Munition in die Ukraine. Jetzt haben wir tatsächlich auch angefangen, Kampfsysteme zu liefern, beziehungsweise werden sie bis Ende März geliefert haben. Wir sprechen da vor allem von Kampf- und Schützenpanzern. Ab wann, glauben Sie denn, werden die auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine eine Wirkung entfalten?
Also das obliegt den Ukrainern. Die müssen entscheiden, wie und wann sie diese Gefechtssysteme, diese Waffensysteme, diese gepanzerten Gefechtsfahrzeuge in ihre Strukturen integrieren, wann sie diese Verbände dann auch nach vorne bringen, ins Gefecht einführen. Ich kann nur für unsere Systeme, den Schützenpanzer und den Kampfpanzer Leopard 2A6 sagen, ich kann da sagen, dass wir alle unsere Planungen, alle unsere Anstrengungen darauf ausrichten, dass wir unsere Zusage halten werden, dass bis zum Ende März diese Systeme den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung stehen. Und zwar nicht nur die Systeme, sondern auch ausgebildete Besatzungen, Ersatz- und Austauschteile und Munition, sodass die im Prinzip combat ready sind Ende März. Und derzeit sind alle Zeichen so gesetzt, dass wir unser Versprechen, dass wir unsere Zusage gegenüber unseren ukrainischen Partnern auch werden halten können. Ende März sind die Schützenpanzer Marder, sind die Kampfpanzer Leopard 2 A6 in der Ukraine.
Die Ukraine fordert deutlich mehr Panzer und Artillerie, als der Westen bereit ist zu liefern. Um das mal in Zahlen zu beziffern, wir reden von 300 Kampfpanzern, 600 Schützenpanzern und 500 Artilleriegeschützen. In diesem Zusammenhang sollte sich die Frage stellen, reichen die westlichen Waffenlieferungen denn überhaupt aus?
Also ich habe mit diesen abstrakten Zahlen ein gewisses Problem. Wir können das ja nicht mathematisch gewissermaßen ableiten. Und um das mit dem Millimeterpapier abzumessen, dazu fehlen uns auch tiefgreifende Kenntnisse sowohl über die russischen Fähigkeiten als auch über die ukrainischen Fähigkeiten. Tatsache ist, dass ja schon über das ganze vergangene Jahr und jetzt nochmal im Frühjahr verstärkt eine Vielzahl modernster westlicher Kampfpanzer, Schützenpanzer und auch Artilleriesysteme in die Ukraine zu den ukrainischen Streitkräften kommen. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt dann zum 1.4. stoppt, sondern wir sind ja insbesondere unsere deutsche Unterstützung ist ja auch auf Langfristigkeit angelegt. Bei den Kampfpanzern zum Beispiel die Initiative, die wir gestartet haben mit unseren dänischen und mit unseren niederländischen Alliierten und Freunden, dort werden wir über den Verlauf ab Jahresmitte 23 bis weit in das Jahr 24 Kampfpanzer Leopard 1A5 an die ukrainischen Streitkräfte übergeben können. Wir sprechen da von einer Größenordnung von deutlich über 100, drei bis sogar wahrscheinlich vier Bataillone, die wir zur Verfügung stellen können. Das zeigt, das Wichtige ist ja die Nachhaltigkeit, die Durchhaltefähigkeit unserer Lieferung. Und das bezieht sich nicht nur auf das Großgerät, sondern das bezieht sich natürlich auch auf Ersatzteile, das bezieht sich auf Munition und das bezieht sich natürlich auch auf Ausbildung. Auch das muss auf die lange Strecke angelegt sein und diese Durchhaltefähigkeit, die steht auch im Kern all unserer Überlegungen, im Kern all unserer Arbeit.
Jetzt sind ja die meisten unserer Fragen generell Zuschauerfragen. Eine würde ich jetzt im Besonderen gerne nochmal hervorheben. Wie schätzen Sie denn die Ausweitung von diesem Krieg auf die NATO ein, gerade im Hinblick auf die westlichen Waffenlieferungen?
Die NATO ist nicht Kriegspartei und sie wird nicht Kriegspartei. Das Völkerrecht ist hier eindeutig. Die Lieferung von Waffen und von Material ist keine Schädigungshandlung. Die Lieferung von Waffen und Material für die Ukraine geschieht in vollkommener Einstimmung mit dem Selbstverteidigungsrecht nach Charta der Vereinten Nationen. Daran kann es keinen Zweifel geben.
Worauf kommt es in den nächsten Monaten besonders an?
Also in den nächsten Monaten wird es besonders darauf ankommen, für die ukrainischen Streitkräfte wieder in die Initiative zu kommen. Das Personal, das neu ausgebildete Personal in ihre Streitkräftestrukturen zu integrieren. Die neuen Fähigkeiten, die mit den neuen Waffensystemen einhergehen, vernünftig, gut, zielgerichtet, mit hohem Einsatzwert in die Streitkräfte zu integrieren. Es wird darauf ankommen, örtliche Überlegenheiten zu schaffen, dort erfolgreich Gebiete zurückzugewinnen, zu befreien. Es wird darauf ankommen, gewissermaßen, wenn Sie so wollen, in einem Kharkiv 2, und das ist jetzt die strategische Beantwortung Ihrer Frage, mit einem Kharkiv 2, die russischen Streitkräfte, die russische Seite davon zu überzeugen, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können. Für uns im Westen wird es darauf ankommen, den langen Atem zu bewahren, die Durchhaltefähigkeit zu verfolgen, dauerhaft weiter politisch, diplomatisch, militärisch die Ukraine zu unterstützen.
Was wir im Winter jetzt gesehen haben, war eher eine Art Stellungskrieg. Erwarten Sie denn jetzt im Zuge des Frühlings vielleicht sogar, dass wir bei einem Stellungskrieg verbleiben? Oder rechnen Sie sogar mit dynamischen Kämpfen, mit Frontverschiebungen?
Also das ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Das ist von den Geofaktoren abhängig. Wie gestalten sich eigentlich die Umweltbedingungen? Sind überhaupt mechanisierte Operationen aufgrund der Geländebedingungen? Es kommt ja immer wieder diese Schlammzeit. Sind die überhaupt möglich aufgrund der Bodenbeschaffenheit? Was ist der Ausbildungsstand? Wie werden die Truppen geführt? Sind sie da? Ist da eine dynamische Gefechtsführung zu erwarten? Es kommt dazu, wie sind die Ukrainer tatsächlich in der Lage, die neu eingeführten Waffensysteme aus dem Westen anzuwenden, die ja von ihrer ganzen Bauart, von ihrer, wenn Sie so wollen, Wesensart ja darauf ausgerichtet sind, auf eine dynamische, mechanisierte Operationsführung. Wie können sie die zur Anwendung bringen? Aus dieser Vielzahl von Faktoren wird sich dann entscheiden, ob das Gefechtsbild, ob das Kriegsbild wieder dynamischer ist. Und aufgrund dieser Abhängigkeiten ist das auch jetzt schwer zu prognostizieren.
Gibt es denn in der modernen Kriegsführung überhaupt noch sowas wie Entscheidungsschlachten?
Also mit dem Begriff Entscheidungsschlachten habe ich gewisse Probleme, Wenn Sie ihn dahingehend meinen, dass die Hauptkräfte von zwei Armeen gewissermaßen aufeinanderprallen und dann steht ein Kriegsergebnis fest. Entscheidungsschlacht, das war ja, das ist eine militärhistorisch ganz interessante Frage, für die deutsche Kriegsführung, dieses Dogma der Entscheidungsschlacht war für die deutsche Kriegsführung im Ersten und Zweiten Weltkrieg sehr irreleitend. Die wurde immer wieder gesucht, vermeintlich gesucht. Mit Blick auf die Historie, da gab es ja historische Beispiele. Es gibt Cannae, es gibt Waterloo, dann später im Ersten Weltkrieg Tannenberg. Ich glaube, das hält den Kategorien der modernen Gefechtsführung, der modernen Kriegsführung, dem modernen Kriegsbild nicht stand. Ich bin überzeugt davon, dass auch dieser Krieg am Verhandlungstisch enden wird. Und das Ziel unserer Unterstützungsleistung muss sein, den Ukrainern eine möglichst gute Position an diesem Verhandlungstisch zu verhelfen.
Manche sicherheitspolitischen Experten schätzen es ja als extrem schwierig ein, dass die Ukraine in der Lage sein wird, die von Russland annektierten Gebiete wieder zurückzuerobern. Wie schätzen Sie denn die Lage ein?
Ja, natürlich ist das extrem schwierig. Allein Donetsk ist so groß wie Köln. Da wissen wir auch, über welche Kräftevorstellungen wir überhaupt sprechen. Aber ich glaube, die Ukrainer haben bewiesen in Kharkiv, und mit Abstrichen sicherlich auch in Cherson, dass sie in der Lage sind, ihre Gebiete wieder zu gewinnen, wieder zu befreien. Es wird darauf ankommen, wir sprachen schon davon, in die Initiative zu kommen, örtliche Überlegenheiten zu schaffen, punktuell erfolgreiche Gefechtsführung. Und dann müssen wir uns auch die Zeit zu unserem Verbündeten machen. Die Zeit darf nicht Putins Verbündeter sein, sondern mit dem beschriebenen langen Atem muss sie unser Verbündeter, muss sie der Verbündete der Ukraine werden. Und dann ist vieles möglich.
12 Monate Vollinvasion. Welche Erkenntnisse ziehen wir für die Bundeswehr daraus?
Da fallen mir eine Reihe von Erkenntnissen ein. Ich will mal beginnen mit erstens Einsatzbereitschaft herstellen. Wir müssen einsatzbereiter werden, wir müssen kaltstartfähig sein, wir müssen uns so aufstellen, wir müssen so trainieren, wir müssen uns so vorbereiten, dass wir in der ganzen Breite unserer Streitkräfte kriegstauglich und siegfähig werden. Zweiter Punkt ist Interoperabilität. Wir müssen in der Lage sein, als Allianz mit unserem Partner zusammenzuwirken und die Breite unserer Waffensysteme so zu gestalten, dass wir wirklich zusammenwirken können. Es kann nicht sein, dass wir zwar vermeintlich den gleichen Kampfpanzer nutzen, der aber mit unterschiedlicher Munition noch kämpfen kann. Es kann nicht sein, dass wir die gleiche Panzerhaubitze haben, die aber unterschiedliche Treibladungen und Zünder hat.
Wenn wir interoperabel vorgehen, heißt das, wir benutzen die gleichen Systeme und die sind auch in der Lage, miteinander zu kommunizieren bzw. miteinander zu funktionieren.
Richtig. Und diese Interoperabilität zu stärken, das ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Der dritte Punkt, der mir sofort ins Auge springt, ist Durchhaltefähigkeit. Und der wird ja im Laufe des nächsten Jahres auch für die Ukraine eine große Rolle spielen. Wir müssen Produktionskapazitäten steigern, wir müssen Lagerkapazitäten steigern, wir müssen unsere logistischen Versorgungsketten durchhaltefähiger, robuster machen. Wir müssen alles durchdenken, was zur Durchhaltefähigkeit gehört. Und das fängt vom Transportweg an. Wir brauchen Eisenbahnwaggons für Personal, für Material. Diese ganze Kette müssen wir überprüfen und die müssen wir auch einsatzbereit und kriegstauglich kriegen. Und ein viertes schließlich, Auftragstaktik funktioniert. Das sehen wir bei den ukrainischen Streitkräften, die in der Lage sind, initiativ vorzugehen, die eben nicht wie die russischen Streitkräfte an der Straßenecke dann stehen bleiben, wenn der nächste Befehl nicht kommt, sondern die aus der Situation mit einer Absicht heraus im Rahmen ihrer Möglichkeiten handeln. Das können wir, das gehört eigentlich zur DNA unserer Bundeswehr. Darauf sollten wir in der Ausbildung, in der Erziehung wieder stärker vertrauen. Und auch das ist eine wesentliche Erkenntnis, die wir jetzt aber auch in Ausbildung und Erziehung umsetzen müssen in den Streitkräften.
Jetzt sind Sie selber schon fast seit einem Jahr Leiter des Sonderstabes Ukraine im Verteidigungsministerium, nämlich seit März letzten Jahres. Ich würde Sie dahingehend tatsächlich noch mal bitten, eine Bilanz zu ziehen, was die Vollinvasion, was 12 Monate Vollinvasion angeht.
12 Monate Vollinvasion ist 12 Monate Krieg, ist 12 Monate unendliches Leid für die Ukraine, für die Menschen ausdrücklich auch auf beiden Seiten. Das ist Tod, Zerstörung, Folter und Vernichtung. 12 Monate Vollinvasion heißt aber auch 12 Monate eine unglaubliche Geschlossenheit zwischen der Ukraine und ihren Partnern. 12 Monate Krieg heißt Durchhaltewillen, heißt eine bewundernswerte Tapferkeit auf Seiten der Ukraine und ist für uns auch eine Verpflichtung, in der Unterstützung nicht nachzulassen.
Damit sind wir schon am Ende unserer Nachgefragt-Folge für heute angekommen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr General.
Vielen Dank.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und den Ukrainern wünschen wir natürlich ein baldiges Leben in Frieden und Freiheit.